Zwei Personen stellt Jesus uns vor, zwei, die unterschiedlicher und gegensätzlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite einer, der keinen Namen bekommt. Wir erfahren von ihm, dass er reich ist. Nach dieser Eigenschaft wird er benannt, der reiche Mann. Und dass er reich ist, zeigt sich an seinen Kleidern, Purpur und kostbares Leinen. Purpur in der Antike ein Luxusartikel. Gemeint sind Kleider, die mit einer Flüssigkeit bearbeitet und gefärbt wurden, die von Purpurschnecken abgesondert wird. Eine Farbe zwischen Rot und Violett und dieser Herstellungsprozess sehr aufwendig und teuer. Und dieses Leben des Mannes, das beschrieben wird, scheint eine einzige große Party gewesen zu sein. Ihm ging es gut, er konnte feiern, ein Fest jagte das andere, eine Mahlzeit die andere. Ein Partylöwe, würden wir vielleicht heute sagen. Er hatte so viel, dass er nicht mehr arbeiten brauchte, lebte auf der Sonnenseite des Lebens. Ganz anders der andere, von dem Jesus erzählt. Arm, lebt auf der Schattenseite des Lebens, vor dem Haus des reichen Mannes. Auf der Straße fristet er ein Dasein, wenn überhaupt. Allem Anschein nach war er obdachlos. Doch nicht nur das, er hatte auch nicht genug zu essen. Er hofft, satt zu werden von den Resten der Feier der Reichen. Und dabei geht es nicht um die Reste des Buffets, die übrig bleiben, sondern um die Brotkrumen, mit denen man sich auf dieser Feier nach dem Essen die Fingernägel säuberte. Nicht wirklich appetitlich, was hier beschrieben wird von Jesus. Allenfalls noch Nahrung für Tiere, würde man sagen. Aber der Arme war offensichtlich darauf angewiesen, weil er nichts hatte. Er war auch noch gesundheitlich angeschlagen, hatte Geschwüre, die ihm zu schaffen machen. Und es kommt noch schlimmer. Hunde kommen und interessieren sich genauso wie er für die Essensreste und vergreifen sich dann an seinen Geschwüren. In dieser Umgebung musste er leben und hatte dabei stets vor Augen, dass es Menschen gibt, die es besser haben als er. Nur eines hat der Mann vorzuweisen im Gegensatz zu dem Reichen. Er bekommt einen Namen. Vom reichen Mann wird kein Name genannt. Der Arme heißt Lazarus, Gott hilft. Das ist nicht nur ein Name, sondern Programm. Bei Gott ist seine Hilfe. In diesen wenigen Worten wird von Jesus über das Leben von zwei Menschen erzählt, über das irdische Leben. Und klar ist auch, dass bei allen, die diese Geschichte von Jesus hören, das Mitgefühl bei dem armen Mann liegen wird. Keiner wird den Reichen bedauern, wahrscheinlich jedenfalls. Und was dann berichtet wird, ist der Tod der beiden. Der Reiche wird begraben, wahrscheinlich mit einem sehr vornehmen Begräbnis. Die ganze große Gesellschaft der Stadt war da, ein Leichenschmaus, purer Luxus, was da geschieht. Bei Lazarus dagegen ist von keinem Begräbnis die Rede. Es wird höchstens ein Armenbegräbnis gewesen sein können. Aber er bekommt, was nicht sichtbar ist, viel mehr. Er wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Und jetzt kommt das Spannende. Ab jetzt wird es anders. Die Beschreibung von Engeln und von Abrahams Schoß deuten schon darauf hin, jetzt wird alles gut. Von Engeln getragen und dann beschützt vom Urvater Abraham. Da kann er sich von den Strapazen des Lebens erholen. Das gönnt man ihm. Das hat er sich verdient, der doch nur Entbehrung erleiden musste sein ganzes Leben lang. Und der Reiche, plötzlich ein armer Tropf, kommt ins Totenreich. In manchen Bibelübersetzungen mit Hölle übersetzt, aber gemeint ist Hades, das Totenreich. Beide, Lazarus und der vormals Reiche, sind weder im Himmel oder in der Hölle, sondern in einem Zwischenzustand. Und wichtig ist, dass Jesus hier vor allem auf den Tausch hinausgeht. Der früher reich war, leidet jetzt Qual, und in dieser Qual sieht er von Weitem den anderen, Lazarus. Bisher hatte er ihn wahrscheinlich nie wahrgenommen, dass der vor seinem Haus gelegen hatte. Jetzt erst beachtet er ihn und wendet sich an Abraham, den er interessanterweise auch Vater nennt. Er, dem früher das Beste kaum gut genug war, wird plötzlich anspruchslos. Er wäre schon zufrieden, wenn Lazarus zu ihm kommen würde und seinen Finger ins Wasser tauchen, um wenigstens die Zunge abzukühlen. Das ist sein Wunsch. Abraham antwortet und spricht ihn mit Sohn an. Offensichtlich gibt es da eine Verbindung zwischen diesen beiden, zwischen dem Reichen und Abraham. Einer, der zum Volk Gottes gehörte. Vielleicht würden wir heute sagen, einer, der getauft und Mitglied der Gemeinde war. Er gehörte dazu. Aber nun ist er nicht mehr dabei? Ich glaube, dass, ob wir uns das Totenreich und Abrahams Schoß so vorstellen können, wie es auf dem Bild gemalt war, nicht die übergeordnete Rolle spielt. Ebenso wenig, ob es möglich ist, dass der arme und früher Reiche Abraham wirklich sehen konnte und mit ihm reden kann. Der Knackpunkt ist doch, dass zwischen beiden ein tiefer Graben ist. Von keiner Seite kann dieser Graben überwunden werden. Und der vormals Reiche wird nicht nur anspruchslos, sondern er tut auch etwas, das er wahrscheinlich lange in seinem Leben nicht getan hat, mal an andere zu denken. Er denkt an seine 5 Brüder, die noch auf der Erde leben. Er möchte nicht, dass sie dasselbe Schicksal ereilt. Er möchte sie retten. Sind sie noch zu retten? Und er bittet Abraham darum, dass es doch irgendwie möglich wäre, sie zu retten. Er bittet Abraham, dass doch Lazarus wieder von den Toten aufersteht und zurück auf die Erde kehrt. Aber Abraham lehnt den Wunsch des Reichen ab. Er weist ihn darauf hin, dass die Möglichkeit dessen, was er sich da wünscht, schon lange existiert. Menschen, die darauf hinweisen, was nach dem Tod kommen kann. Und damit endet die Geschichte, die Jesus erzählt. Was macht nun also diesen Unterschied aus zwischen dem namenlosen Reichen und dem armen Lazarus, der Gott hilft heißt? In der Geschichte wird nichts genannt. Weder der Reiche noch Lazarus wird irgendwie beurteilt. Es wird geschildert. So ist es. Und wie kommt es aber dann, dass nach dem Tod der beiden das Schicksal sich wendet? Manche haben ausgelegt, dass es vielleicht ein Automatismus wäre. Wem es hier auf der Erde gut geht, dem wird es im späteren ewigen Leben nicht gut gehen. Ist es so eine Art ausgleichender Gerechtigkeit? Meint Jesus das? Davon finde ich nichts. Es wird nicht gesagt, dass Reichtum schlecht und Armut gut ist. Andere Ausleger haben geschrieben, die Bibel erzählt diese Geschichte, da es um den Glauben geht und vor allem darum, dass es im Glauben auf Gott ankommt. Und dann wird vermutet, dass der Reiche nicht an Gott geglaubt hat, also keine religiöse Bindung hatte. Aber Lazarus hat an Gott geglaubt. Aber das steht so auch nicht da. Der Reiche spricht Abraham als Vater an und Abraham ihn als Sohn. Wieder andere sagen, es könne ja nicht der Reichtum an sich sein. Das Problem sei, dass der Reiche nicht die Not der anderen gesehen habe. Auch das ist sicher nicht ganz falsch, aber es steht auch so nicht hier. Aussichten, die ja, wenn man das so überlegen würde, wer etwas an Reichtum hat, im späteren Leben dafür büßen muss, wäre doch eine sehr merkwürdige Auslegung. Gibt es denn die Lösung dazu, warum Jesus diese Geschichte erzählt? Geht es vielleicht darum, anderen Menschen, die nicht glauben, mit dieser Geschichte etwas an die Hand zu geben, um zu sagen, davor solltest du ordentlich Angst haben, denn wenn du das nicht tust, passiert dir das. Auch so wurde diese Geschichte oft ausgelegt und anderen weitergegeben. Ich glaube, wir kommen vom Ende her der Geschichte, einer endgültigen Auflösung nicht, aber ein paar Antworten darauf etwas näher. Da geht es um die 5 Brüder. Ihnen scheint, so klingt es jedenfalls, dasselbe Schicksal zu drohen wie dem, der schon gestorben ist, dem 6. Das Schicksal ereilt sie aber nicht automatisch, weil sie reich sind, sondern es trifft sie dann, wenn sie nicht hören, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören. Und die Propheten und Mose stehen ja eben für Boten, die Gott sendet. Wie am Anfang gesagt, wir sind auf Sendung, um seinen Willen zu verkünden. Gemeint sind aber neben den Boten auch eben das, was geschrieben ist, die Worte. Hier das Alte Testament, Prophetenbücher, die Geschichtsbücher, Josua, Richter, Samuel, Könige, 5 Bücher Mose, all das ist hier gemeint. Ich weiß nicht, wie oft ihr über den Himmel oder die Hölle miteinander sprecht, im Hauskreis oder sonstigen wo. Über den Himmel zu sprechen ist ja oftmals einfacher. Wie man sich das vorstellt. Die Frage aber danach, wer kommt denn hinein und wie kommt man hinein, weiß ich nicht, ob wir uns darüber Gedanken machen. In dem, was Jesus hier sagt, und nicht nur hier, sondern immer wieder, wird für mich deutlich, dass Jesus daran interessiert ist, dass sich das Herz ändert. Denn diese Geschichte, die Jesus erzählt, ist nicht von ihm erfunden. Sie ist schon viel, viel älter. Er greift eine Geschichte aus Ägypten auf, die den damaligen bekannt war. Er möchte die, die ihm zuhören, und das waren ja alles gläubige Menschen, denen er diese Geschichte erzählt. Er möchte sie an ihren Herzen berühren und möchte ihnen etwas verdeutlichen, dass sie in ihrem eigenen Leben, das sie jetzt gerade leben, eventuell was ändern müssen. Manche stellen sich den Himmel vielleicht mit Leuten in weißen Gewändern und schwebend auf Wolken vor, singen mit perfekten glockenreinen Stimmen oder spielen vielleicht Harfe. Ob das wirklich dann himmlisch ist, das mag jeder für sich auch anders beurteilen. Für Jesus aber ist der Himmel etwas, was viel realer ist als das, was wir jetzt erfahren. Das gilt für die Zukunft, wenn wir miterleben, wenn Himmel und Erde irgendwann eins werden, wie schon für jetzt und heute, gerade hier. Himmel ist für Jesus nicht ein Irgendwann da draußen, irgendwie, was irgendwann kommt, sondern gegenwärtige Realität. Der Himmel kann die Erde berühren. Und ewiges Leben ist nicht etwas, das irgendwann nach dem Tod beginnt, sondern es ist eine Zeit, die anfängt im Jetzt, die schon jetzt ihren Gang geht, jetzt in der Verbindung mit Gott gelebt wird. Die gute Nachricht also, die ich darin sehe und die Hoffnung, die Jesus auch den Menschen damals wie uns heute bringt, ist, dass das ewige Leben nicht erst beginnt, wenn wir sterben, sondern jetzt. Dass es sich nicht um ein Leben dreht, das mit dem Tod anfängt, sondern es sich darum dreht, eine Art von Leben zu erfahren, und zwar jetzt, das den Tod selbst überdauern kann und überleben kann. Ich glaube, dass das wirklich eine frohe und hoffnungsvolle Botschaft ist. Jetzt kann man was ändern. Jetzt können wir uns ganz darauf einlassen, unser Leben mit Gott zu leben, uns daran zu erfreuen, mit ihm eine Verbindung aufzubauen. Nicht aus Angst davor, irgendwo, irgendwann nach dem Lebensende zu enden, sondern jetzt sich darüber glücklich schätzen zu können, dass wir einen Gott haben, der jetzt ansprechbar ist, der ins Herz hinein möchte, der in das Herz eines jeden von uns sprechen möchte, der tatsächlich Leben bringt. Und zwar nicht erst in einer ewigen Welt, die irgendwann kommt, sondern dass jetzt schon ewiges Leben beginnen kann für jeden Einzelnen, der das für sich in Anspruch nehmen möchte. Wir sind eingeladen dazu, zu hören, Gott zu fragen, mit Gott im Gespräch zu sein. Für Gott, für Jesus dreht sich immer alles um unser Herz und wie unser Herz eingestellt ist, zu ihm, aber auch zu den anderen, zur Welt, zur Schöpfung, wie wir dazu stehen und wie unsere Antworten und unser Umgang damit im Jetzt ist. Und da ist es notwendig, sich einzumischen, wenn es um Leid geht, um Krieg, um die Schöpfung, um den Klimawandel. Und zwar jetzt und nicht erst später. Wir dürfen darauf bauen, dass jemand für uns gestorben und auferstanden ist und dass wir das jetzt schon in diesem Leben annehmen dürfen. Amen.